Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der wunderbare Fabian Favruch, a.k.a.
Was?
der kleine Köppel. Moin Favruch, wie geht's?
Das ist mal eine Montagmorgen-Begrüssung. Hey, ganz ehrlich gesagt, ich liebe Sommer, ich liebe Hitze, aber es ist grenzwertig. Wir wollen nicht jammern und nicht über das Wetter reden. Aber ich war froh, dass heute Morgen, Montagmorgen, Schweiz, ein kleines frisches Lüftchen geweiht ist. Ich habe mir überlegt, nackt aufzunehmen, aber das wollte ich dir gleich nicht antun. Wie geht es dir? Der hat auch mehr Klimaanlagen-Debakel als Monsterhitze, oder?
Ja, also es ist sehr angenehm, das kann ich wirklich so sagen. Also man kann sich da definitiv nicht beklagen in Vancouver und in San Diego natürlich. An beiden Orten ist es wirklich ziemlich angenehm gewesen. Oder ist angenehm. Aber ich bin trotzdem ein bisschen ein schwerer Kopf, sagt man, glaube ich. Also ich glaube, alle wissen so ein bisschen so, hey, es könnte bald krank sein, aber eventuell auch mal alles wieder gut. Darum mal schauen, was passiert. Aber ich bin da topfit für die Folge natürlich.
Wunderbar. Hast du eigentlich Schuttliebe dabei? Ich bin da immer in schönen Schuttliebe gekleidet. Du bist sehr professionell angelegt.
Bin da natürlich ganz neutral ausgerüstet. Aber ich habe einen 20 Minuten Fußball dabei. Soll ich den mal sonst auspacken, dass du dort vielleicht das Gefühl hast, du bist da im Fußball-Podcast?
20 Minuten Fußball, das ist nicht schlecht. Wie hast du die Wochenende verbracht? Ist es ein bisschen ruhiger gewesen, hoffe ich, für euch vor Ort Medienschaffende? Oder war es brutal busy gewesen?
Ja, es ist immer busy, gell? Es tut sich einfach der Zeitunterschied halt, tut sich immer wieder, also wenn man aufsteht, ich habe es schon mal gesagt, hört Zürich Feierabend oder in der Schweiz Feierabend, dann fängt man an, dann kommen die Nachtspiele, dann kommen die Entscheidungen. Ich glaube jetzt vor allem bei mir der gestrige Tag, der Samstag, der ist natürlich darauf basierend gewesen, wer kommt die Schweizer Nazi über. Und es ist ja gross geschrieben worden von der 92% Wahrscheinlichkeit, dass es Iran wird. Und ich habe dort schon gesagt, die 92% beziehen sich auf die ganzen vielen Wege, die FIFA ausgerechnet hat, auf die vielen Möglichkeiten. Aber der eine Weg, den es noch gegeben hat, dass eben nicht Iran ist, der ist nie so unwahrscheinlich gewesen. Und darum ist mein Tag am Samstag, jedes Spiel hat etwas passieren müssen. Oder jedes Spiel, das war, hat irgendetwas passieren, dass es Iran wird. Und das hat die ganze Zeit gewechselt und dann bin ich immer am Schreiben gewesen, ja, jetzt ist es mal Iran, jetzt ist es mal Algerien. Und das war schon noch intensiv gewesen, aber auch sehr spannend.
Absolut reden. Es waren, glaube ich, drei Möglichkeiten gewesen, dass es nicht der Iran ist. Und die haben mich alle nicht so unrealistisch gedacht. Ich habe genau das Gleiche gedacht. Wie es nicht stand, ist, reden wir darüber. Ist natürlich fantastisch spektakulär gewesen.
Also ich möchte sagen, die 92% sind nicht falsch gewesen.
Nein.
Es hat so viele Versionen gegeben. Und von dem kann man sagen, 92% sind für die Iran gestimmt. Aber es ist eben die 8%, die gewesen sind nicht unwahrscheinlich gewesen. Also ich würde es nochmal sagen, es hat niemand überrascht, dass Kroatien gegen Ghana einen Punkt holt. Mhm. Es hat niemand überrascht, dass Kongo gegen Usbekistan gewinnt, weil einfach Kongo gut Turnier bis jetzt gespielt hat und Usbekistan gar nicht. Und dass Algerien und Österreich das Unentschieden machen, das ist durchaus auch möglich gewesen. Das hat man, glaube ich, im Vorfeld auch schon diskutiert, wie es nachher zustande gekommen ist. Eben, können wir gerne nachher darauf eingehen.
Also Feedback hier, Köppel, mich genannt, wo das jemand geschrieben hat im Feedback. Ich sage immer, wenn alle ansagen, sage ich B. Ich weiß nicht genau, um was es dort gegangen ist. Kann sein. Ist natürlich ein bisschen zugespitzt, aber ist okay. Feedback, vielleicht hat es ein paar spannende Feedbacks gegeben, finde ich, auf allen möglichen Wegen. Erstens mal eben das mit den Schiri-Experten finde ich, glaube ich, viel ein bisschen überflüssig, dass die so gehypt werden. Dann hat jemand geschrieben, das hat mich sehr interessant gemacht, ist natürlich leider nicht umsetzbar, dass man doch die 16. Finals auslösen. Das hätte ich eigentlich noch cool. Also die 12 Gruppensieger plus die 4 besten Gruppen zweiter gesetzt. Ist natürlich von den Daten her nicht möglich, sonst müsstest du ja also nicht, recht lange Pause machen. Fände ich aber noch einen spannenden Ansatz, weiss auch nicht, oder dass man es halt wie einen Zufallsgenerator alles reinschießt. Aber ich habe die Lösung jetzt auch nicht. Und schaust noch so vom Feedback her, du siehst irgendwie politisch immer so korrekt. Finde ich natürlich lustig. Aber weiss nicht, was hast du noch so gehört? Und dass der Messi, der immer das Thema ist, schon zwei rote Karten hat können haben, denke ich, ein bisschen reingeschossen. Aber ich meine, es ist natürlich einfach. Und das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, wie ein Jahr ist wie Corona, habe ich natürlich mehr gemeint im Sinne von, vorgefasste Meinungen und sehr emotional. Und eben der Messi, man kann das so sehen, wenn man Messi will, böse sein will. Und ja, es lässt halt immer noch recht viel Interpretationsspielraum durch. Was hast du noch so mitbekommen? Was ist dir wichtig, abgesehen vom Köppel offenbar?
Ja, das ist schon so richtig. Ich möchte aber nochmal loswerden, dass ich doch auch eine Meinung habe. Mhm. Aber 20 Minuten ist grundsätzlich eine meinungsfreie Zeitung. Das habe ich, glaube ich, schon öfters erwähnt. Immer wieder auch in der Auswertung, in der Studie wird das klar deklariert. Und deshalb tue ich dir natürlich immer im Vertreten nach Hause meine Zeitung.
Aber also ich finde auch so, du hast jetzt, ich weiß doch auch nicht, 129 Folgen, also jetzt nicht auswendig, ziemlich viel Meinung vertreten, aber ist okay, nehmen wir das jetzt auf.
Ja, Hauptsache gegen dich, das ist so ein bisschen...
Ah, also gut,
Hauptsache gegen mich.
Ah, so, okay, gut. Ja, also abgesehen von dem, dass du nicht topfit bist oder ein bisschen schweren Kopf hast, läuft es aber gut. Bist du sicher das ganze Wochenende Golf oder was kann man? Was kannst du
ein nicht sagen? Einmal im Februar, ich habe geschafft. Wie gesagt, das ist der ganze Sonntag. Man muss es so sehen, wenn man die Kategorie mal anschaut, dann hat man Spiel gehabt am 3, am 6 und am 9 am Abend. In der Schweiz. Und das heisst, dann hat man immer Fußball schauen. Da, wenn ich jetzt hier in den USA bin, ist es gleich. Für mich. Also ich habe immer Fußball. Ich habe am 12 Fußball, ich habe am 3 Fußball, ich habe am 6 Fußball, ich habe teils am 9 Fußball. Es sind verschiedene Anspielzeiten, aber ich habe eigentlich immer Fußball gehabt bis jetzt. Heute war so der erste Tag, also heute am Sonntag, Abend bei mir Sonntag, wo nur ein Spiel war, wo ich nachher am 2 noch ein bisschen in den Kopf lüften. Aber zum Golf hat es nicht mehr gelangt und nach meinem Debakel vom letzten Mal wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so weit kommen.
Ja, also weißt du, man stößt hier in der Schweiz an Grenzen, wenn man die WM verfolgt. Ich finde es übrigens absolut sensationell. So viele Geschichten, so viele coole Spiele. Aber ich habe zum Beispiel die Nacht vom Samstag auf den Sonntag auf dem Sofa verbracht. Halbschlaf, Schulter schauen, immer wieder aufgeschreckt vom Kommentator, wo es ja so wirklich so spannende Spiele waren. Und ja, es ist halt so, wenn das Spiel um die Zeit stattfindet, schlaft man anders, weniger, es ist eh heiß. Also ich glaube, es geht vielen ein bisschen so. Und jetzt fährt ja die WM erst an, das ist ja das Coole. Und eben jetzt zum Beispiel der heutige Tag, zuerst spielt Brasilien, dann spielt Deutschland, dann in Nacht um 3 Schweizer Zeit, wäre theoretisch für mich der beste 16-Finale, Holland-Marokko. Also ja, grossartig für Fußballfans und gleichzeitig herausfordernd, würde ich mal sagen. Und eben, ich kann mir vorstellen, vor Ort ist es noch mal anders, wo wenn du aufstehst, es ist wahrscheinlich die Combox und das Handy und das WhatsApp und die Mails und alles voll mit Nachrichten vom ganzen Tag aus der Schweiz und darum, ja. Chapeau, weiter so und ja, vielleicht gleich ab und zu mal etwas Pleasuriges machen, aber das weisst du ja, dass das es, wichtig ist.
Mein Ex-Teamkollege Lukas Werder, der jetzt im Blick ist, der ist ja da. Und er hat mir eben erzählt, wie er so sieht, so, dass er, es gibt so eine Serie, wo die Leute in das Büro hineinlaufen. Und dann übernimmt der Arbeitgeber die Person. Und dann denkst du an nichts mehr, dann arbeiten die nur noch. Und dann kommen sie wieder raus. Und dann sind sie wieder normale Menschen, aber dann, die haben gar nicht realisiert, dass sie geschafft haben. Und da ist es wie das Schlafen. Oder respektive das Realisieren, dass man geschlafen hat. Weil man geht ja mit News schlafen. Wacht auf. Und dann ist alles voll, als wäre die Welt komplett etwas anderes. Und dann lässt du erst wieder loslegen. Und dich da aufarbeiten. Aber es ist sehr spannendes Erlebnis. Und bald ist jetzt die nächste Reise auf Vancouver an. Und dann tun wir uns San Diego verlassen.
Genau. Also, meinungsloser Sven, Frage der Woche. Jetzt brauchen wir aber eine Meinung. Gut, ob sie politisch ist, weiß ich nicht. Aber ist die Schweiz gegen Algerien eigentlich Favorit? 16. Finale, Schweiz-Algerien. Ist die Schweiz Favorit?
Ja, 50-50. Nein.
Ah, grossartig, ich habe drauf gehofft.
Also ich würde sagen, die Schweiz ist Favorit gegen Algerien. Man hat sich in den letzten Jahren, ich meine, Algerien hat die letzten 2 WMs verpasst. Hat eines der Spieler, die ein bisschen über dem Zenit sind. Aber man ist sicher Favorit gegen Algerien. Aber es ist sicher härter los als der Iran. Also die Schweizer Nazi wäre, glaube ich, lockerer gewesen gegen den Iran spielen. Auch wenn der in der FIFA-Weltrangliste besser klassiert ist als Algerien. Aber die Geschichte mit dem Vlado Petkovic, die macht natürlich schon ein bisschen die ganze Brisanz noch grösser. Ich glaube, also kein anderer Trainer kennt die Nazi so gut, weil viel Veränderung hat es ja nicht gegeben. Natürlich sind 2-3 Spieler dazugekommen, aber so die Grundstruktur, die ist ja weiterhin genau die gleiche. Und das macht schon extrem spannend, aber ich würde so sagen 60-40.
Ja, für mich ist es tatsächlich 50-50. Es tut mir leid, dass es eine meinungslose Meinung ist. Aber ich kann es gerne ausführen. Ich werde zuerst aber noch schnell darauf eingehen, wie das überhaupt entstanden ist. Ich meine, die Schweiz, Iran wäre ja schon politisch spezielle Konstellation gewesen, und aber auch von ganzen Affischen in Los Angeles, wo ja die grösste Community von Iran außerhalb vom Iran lebt und so weiter, wäre sowieso ein spannendes Spiel gewesen.
Ja, Moment, die Schweiz, Iran wäre auch in Vancouver gewesen.
Ah, wäre auch in Vancouver gewesen. Entschuldigung, ja. Mein Fehler. Oh, siehst du. Aber es ist trotzdem, wäre es ein aufgeladenes Spiel gewesen, wo nicht nur um Fußball, das wollte ich sagen, und Sport wäre gegangen. Und man hat sich auch schon ein bisschen darauf vorbereitet, auch in den Schweizer Medien auf das Spiel, wo es ja sehr, eben 92% sind ja gleich 92%.
Möglicherweise habe ich auch ein Text geschrieben.
Genau. Und ich muss jetzt aber sagen, die Schweiz hat ja wirklich die leichteste Vorrundengruppe gehabt. Es hat mit dem Iran, Entschuldigung für das, aber es ist halt einfach so, wieder ein, vielleicht der fast einfachste auf dem Papier 16 auf jeden Gegner gehabt. Relativ smoothen Weg. Jetzt Algerien ist für mich klar stärker. Wenn wir machen übrigens ja der Formspiel am Donnerstag noch ein Special-Folge zur Schweiz-Algerien, wo wir sicher Algerien noch ein näher beleuchten, aber für mich Mittelfeldsturm jede Position nicht schlechter besetzt als die Schweiz, wenn du sie gegenüberstellst. Sehr starke Individualisten. Physisch nicht ganz so stark wie sagen wir Senegal und Elfenbeinküste, aber gleich griffig, aggressiv, leidenschaftlich. Ich finde es ein schwieriger Gegner, gerade im Vergleich zum Iran. Und was ja sehr crazy ist, ist eben das Algerien-Österreich-Spiel, das sicher alle mitbekommen haben. Und es hat ja, also die letzten 2 Minuten in Algerien, ja, das Video gesehen, man weiss ja heute nicht so genau, KI und so weiter, was echt ist und was nicht, aus Algerien. Die haben beim 3-3 occupied von Österreich auf diesem Video, weil sie ja dank dem Goal von Kalajdzic, sensationell, wirklich sensationelle Geschichte, nicht Spanien haben, sondern die Schweiz, also quasi belohnt sie wurden, ja, dass sie nicht gewonnen haben. Es hat so viele crazy Geschichten rund um den Match Algerien-Österreich. Aber für mich ist es wirklich 50-50, ob es für die allermeisten Menschen auf dieser Welt wahrscheinlich die Schweiz favorisiert ist.
Also man muss, wir werden noch genauer auf die einzelnen Spieler eingehen, aber du hast vorher einen wichtigen Punkt gesagt, die Offensive, das sind Baller. Wir reden immer den Begriff Baller, das sind Zauberer und weniger Kämpfer. Und das wird einfach schon das Prinzip schwierig. Also ich weiss, Mahrez ist natürlich der grösste Name, der ist ein bisschen über dem Zenit vielleicht, aber der hat in der Saudi-League doch einigermaßen gute Saison gemacht. Jahrelang bei Man City gewesen, jahrelang einer der besseren Premier League-Spieler. Doppelpack gegen Österreich, Massa von Leverkusen, eines der grössten Talente in der Bundesliga. Ich glaube, das kann man so festhalten. Da wird Deutschland lange hinterher trauern, dass der nicht können für die eigene Nation überzeugen. Der Auer, der auch ein riesiges Spiel gemacht hat, der ist vor 2-3 Jahren ist noch bei Frankreich auf der Liste gewesen und dann hat er sich aber für einen Wechsel von Lyon nach Saudi-Arabien entschieden und ist dann wie ein Riesen gefallen und darum jetzt auch bei Algerien. Also Chaibi, Frankfurt, Guiri, Marseille, ein guter Stürmer, der wirklich, wenn er fit ist, extrem viel Goal geschossen hat in der Ligue 1. Also ich glaube wirklich, die haben offensiv brutal gute Akteure. Die haben einfach eine Schwäche und darum finde ich, ist die Schweiz eher noch Favorit und das ist der Goalie und die Verteidigung. Auch wenn jetzt da vielleicht eben der Man City Außenverteidiger und der Benzebaini von Dortmund doch ein guter Name sind, aber der Goalie, also die Goalies, die alle eingesetzt haben, sind dann und der zweite, ich habe jetzt den Namen, müsste jetzt gerade live nachschauen, wo aber
Ben Boot gespielt hat. Ben Boot, ja.
Ja, extrem enttäuschend gewesen. Also in allen Spielen und ich weiß nicht, ob dort wirklich, wenn die Schweiz einigermaßen effizient ist, könnte es von dem profitieren. Vielleicht spielt auf einmal ein Star Niangori, der Melvin Mastil, weil die anderen zwei gesagt haben, kann alles passieren. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen der Knackpunkt, den Algerien hat.
Ja, also ich finde das ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, eingehende Analyse werden wir machen, dass eigentlich sehr viele Spieler prächtig ausgebildet sind in Frankreich. Also Aouar und Aguirre, die vielleicht ein bisschen stagniert haben. Dann hat man tatsächlich, wie du richtig sagst, mit 17, 18, 19 auch eine riesige Karriere vorausgesagt. Ist nicht ganz so gekommen, aber es sind immer noch sehr gute Offensivspieler. Shaibi von Frankfurt finde ich super. Bentaleb kennt man auch von früher bei Schalke auf dem 6. Masa
das klingt jetzt, ein bisschen blöd. Bentaleb, da hast du das Gefühl, auch Schalke-Flop und so. Aber der war noch bei Schalke, wo Schalke noch einigermaßen gut war. Und ist auch dort nicht so gut gewesen. Aber er war nicht beim Schalke, wo man jetzt kennt, von der zweiten Liga und Abstiegskandidat. Und der war bei einem guten Schalke noch gewesen.
Ja, und ich finde auch, Algerien ist einfach unangenehm. Ich meine, es ist ja eben dann, also das berühmte Algerien-Deutschland-Spiel, die engen Shirts, die muskelbepackten Spieler, die Physis, die haben sie heute nicht mehr ganz so, aber sie haben gleich, ich meine, Ben Sebaini, Amandi, also die Innenverteidigung ist sehr robust. Belgali, der Rechtsverteidiger, finde ich, ja, der ist griffig, also unfassbar. Und links spielt meistens der Ait Nouri von City, aber der Hatcham, ein typischer Hatcham war übrigens das Goal von Sabitzer, wie er sich dort vom Leimer abkochen lässt. Aber da ist schon Qualität um. Also das sind alles Spieler. Ich schaue immer darauf, wer würde bei Schweiz spielen. Ob vom Iran, bei allem Respekt. Der Taremi ist der bekannteste Spieler, bei Internet durchgesetzt, aber der würde nicht spielen. Und sonst sehe ich kennen, muss ich ehrlich sagen. Die, aber faszinierend ist aber, wie du richtig sagst, die Schwachstelle im Goal. Der krasse Abfall zwischen eigentlich Feldspieler und Goalie bei Algerien extrem, dass die das Land nicht einen halbwegs anständigen Goalie herbringt. Ja, das ist sicher ein Vorteil für die Schweiz, wenn man so darf zusammenfassen.
Also, der Mastin, muss ich noch sagen, ich glaube, der wechselt jetzt im, der ist im ich glaube, das ist eine Leihgabe von Lausanne. Hm. Der wird jetzt in der Super League auftauchen. Der wird dort der Nummer 1 Goalie werden. Vielleicht ist das ja ein halbwegs vernünftiger Goalie. Wir werden es sehen. Was man sicher noch mal sagen, kurz der Petkovic, werden wir auch noch genauer analysieren, aber du hast natürlich viel mit ihm zu tun gehabt in der Zeit bei den Nazi. Hast du noch eine Anekdote zum Vlado?
Wow, 1000 Anekdoten. Ich habe ihn vor allem erlebt, auch noch bei IBE. Also das war ja das legendäre 3-4-3-System. Dann habe ich für die Berner Zeitung IBE betreut und mit dem Vlado... ja, Fabi, das geil. 1000 Geschichten. Und also immer in sehr, ich schätze ihn sehr, aber er hat natürlich etwas sehr Bärbeissiges gegen die Medien gegenüber. Also ich habe immer ein bisschen Kontakt gehalten, auch nach 2021, als er aufgehört hat im Nationalteam. Mega freundlich ist er immer, aber er hat jetzt den Kontakt nicht unbedingt forciert. Und da bin ich nicht der einzige Journalist, der abblitzt ist. Also kannst du nachschauen, SM oder so. Er hat nicht viel Interviews gegeben. Wir haben aber immer ein bisschen geschrieben und so. Und ja, er ist erlebt, also Tessin ist ja seine Heimat. Und er ist sehr von sich und seinen Ideen überzeugt, was nicht negativ ist. Aber eben das 3-4-3 dann bei IB, das, wo er bis zur Sturheit durchgezogen hat, ja, so ist er ja auch später aus Nationaltrainer gewesen. Wir haben ihn geschrieben, also wir haben die Medien, aber auch die Öffentlichkeit. Er hat eine sehr kaltschnäuzige Art, was muss sein. Geht auch so vor der Kamera, wirkt er manchmal ein bisschen hart. Aber nochmal, also Leute, ja, ich kenne Leute, die mit ihm persönlich befreundet sind, die schwärmen von ihm. Also mit ihm kann man einen guten Abend verbringen. Er ist auch, sagen wir mal, ein Bon Vivant. Er ist gar nicht so unähnlich übrigens vom Typ her, sagen wir mal von Einstellung her zum Leben, wie der Murat Yakin, also wie sie Nachfolger. Und er ist ein Fachmann, es gibt Leute, die über ihn sagen, vielleicht ist er als Nationaltrainer perfekt aufgehoben. Auch da sind wir wieder bei Parallelen zu Murat Yakin, wo er vielleicht jetzt nicht ganz der akribische Trainer ist wie der Tuchel oder der Nagelsmann, um jetzt zu nehmen, oder der Guardiola. Also er hat da gerne mal vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber Vlado ist und bleibt immer Vlado. Und es ist natürlich auch für ihn. Ich meine, er ist nicht ganz wertgeschätzt worden, wie er es gerne hatte als Nationaltrainer immer. Und vielleicht noch ein Punkt, den wir am Donnerstag müssen ausführen müssen. Das Spiel gegen Frankreich. Der Achtelfinale 2021, oder Mbappe im Sommer scheitert. Der Jubel vom Vlado mit dem Granit. Mir gegen euch, mir eigentlich zeigt. Du machst dir das Bild erinnern. Mhm. Das sagt sehr viel über den Vlado aus. Er ist extrem ein stolzer Mensch. Und er wird die Mannschaft auf einen Punkt parat haben. Freitagmorgen muss man ja sagen, Schweizer Zeit, um 5 Uhr. Aber eben, ich kann dir schon noch ein bisschen mehr über ihn erzählen, wenn wir wollen. Was hast du, by the way, wo vielleicht nicht so nah mit ihm ist, für einen Eindruck von ihm in all diesen Jahren gehabt?
Ja, ich bin einfach immer crazy, dass ein Mensch, wenn sich die Leute damals lustig gemacht haben über sein Deutsch, wenn er im Interview war, habe ich mich jedes Mal gefragt, Leute, der redet irgendwie 6 Sprachen. Wenn ich nur halb so gut in eine von diesen Sprachen könnte, wie er Deutsch kann, dann wäre ich sehr happy. Und das ist immer das, was ich ein bisschen mit ihm verbinde und halt auch EM 2021. Nicht unbedingt beruflich, ich habe es zwar schon auch betreut, ich war schon im Sport gewesen, aber so einfach das Allgemeine, ich finde, das ist ein ich habe ihn immer gern gehabt, ehrlich gesagt, und freue mich jetzt sehr auf das Duell. Und ich freue mich auch auf die PK vor dem Spiel, so wieder so Muri und er, das ist dann schon nochmal was anderes.
Ja, was man muss sagen, er hat in einem nicht einfachen Umfeld, in anderen Ländern vielleicht darf ich das sagen, gerade bei afrikanischen Fußballverbänden ist es nicht immer einfach, sich zu behaupten, je nach Resultat. Und er war schwere Kritik gewesen, da ist auch jeder Trainer in Kritik. Hat man den Vertrag vor der EM oder unmittelbar vor der WM, Entschuldigung, verlängert, also unabhängig vom Abschneiden der WM. Das ist doch auch ein Vertrauensbeweis, der zeigt, dass er auch nicht die schlechteste Arbeit leistet. Und nochmal, wir haben den Amoura, über den haben wir noch gar nicht geredet, der ist verletzt von Wolfsburg, ein Riesenstürmer, Lugano-Vergangenheit. Also da ist die Qualität rum, das sind Spieler, die bei der Schweiz eine Rolle würden spielen. Und darum, das Goal von Kalajdzic ist nicht unbedingt ideal für die Schweiz gewesen. Da sind wir uns einig, oder?
Ja, definitiv. Aber man muss schon sagen, ich meine, wie du es vorher angesprochen, in Algerien haben sie vielleicht auch gejubelt. Also der Weg in Viertelfinale ist jetzt schon, also nicht böse gemeint, für Algerien und für die Schweiz. Beide haben das Gefühl, geil, wir haben jetzt erst mal gegeneinander. Also eben, es wird 50-50 grundsätzlich vielleicht sogar. Dann kommt Kolumbien statt Portugal, also man geht Portugal aus dem Weg. Kolumbien hat zwar jetzt keinen schlechten Eindruck gemacht, das Turnier bis jetzt, aber es ist jetzt sicher auch nicht eine Mannschaft, die nicht in Schlagdistanz ist, für beide Nationen nicht. Und dann kommt erst im Viertelfinale an Argentinien. Wahrscheinlich Argentinien, wo ja wirklich den einfachsten Turnierbaum bekommen haben, wo du kannst haben. Wenn ich mich damals zuerst durchkomme, ist mir klar. Aber es ist schon noch interessant, wie die Turnierbaum sich jetzt am Schluss entwickelt haben. Und ja, also der Weg im Viertelfinale, der ist eigentlich vorgegeben für beide, also für Algerien und für die Schweiz, und für beide wäre es wahrscheinlich enttäuschend, wenn sie es nicht würden schaffen.
Ja, absolut richtig. Es ist, wobei eben, es wird Überraschungen geben übrigens, und wenn man die weltberühmten Power Rankings anschaut, heute Morgen geht schnell von der Athletic reingeschaut, die Schweiz ist immerhin jetzt 15. Aber es ist keine Top 5, Top 8 in diesem Achtel vom Tableau bis Viertelfinale. Wahrscheinlich schon Argentinien, wenn die gehabt werden. Und auch Australien oder Ägypten, das ist machbar. Aber was denkt erst Kolumbien? Ich meine, die haben sehr gute Eindruck gegen Portugal gemacht. Die müssten eigentlich gewinnen. Wenn der Verteidiger Schuhgrösse 39 hat, hat das Kopf gezählt. Und nicht 45, meine Lieblingsszene bis jetzt vom VAR. Das Standbild wie die Fußspitze. Er macht das Kopfgoal. Aber einverstanden, die Fußspitze ist im Offset. Die haben super gespielt, Kolumbien, die sind parat. Also, aber es ist so, vor der WM, wenn wir darüber geredet, dass die Schweiz via Algerien und Kolumbien in diesem historischen Viertelfinale hatten, hätten wir alle umgeschrieben. Müssen wir ehrlich sein. Jetzt ist die Ausgangslage da und es erzeugt aber auch ein bisschen Druck, weil wir müssen auch ehrlich sein, wenn die Schweiz das 16. Finale verliert, was für mich kein Blamage wäre, im Gegensatz zum Iran-Spiel, wo ich nicht gerade Blamage gefunden habe, aber dann muss ich sagen, schwach. Gegen Algerien kann man verlieren. Deutschland ist eben ein Saisonsteam, aber die sind sehr, sehr knapp weitergekommen im Achtelfinale vor 12 Jahren. Das ist eine mega enttäuschende WM von der Schweiz und da haben wir richtig heftige Diskussionen.
Ja, also du sagst es, ich glaube, wenn man jetzt das Ganze genau verfolgt, hat man vielleicht das Gefühl, ja gut, es kann passieren, man kann gegen Algerien verlieren und es ist eigentlich keine Schande. Aber man will halt die beste WM aller Zeiten spielen von der Schweizer Nazi. Und dann ist es halt einfach eine Schande, wenn man nachher, also Schande ist falsch, aber es ist einfach eine extreme Enttäuschung, wenn dann halt gegen Algerien Schluss ist, wo ja wirklich nicht erwartet ist, dass im 16. Finale gegen Algerien Schluss ist. Das darf einfach nicht passieren. Aber ja, es ist natürlich jetzt Dampf auf dem Kessel. Und das ist schon etwas, wo glaube ich, die nächsten Tage bis zum Spiel noch werden prägen, was einem Umfeld um die Nazi wird passieren. Also sie sind da schon, glaube ich, richtig in der Analyse extrem vorgeschritten wahrscheinlich.
Weißt du, die 8 Tage Pause, wo viel diskutiert werden, ob es Fluch oder Segen ist, werden wir erst herausfinden nach dem Spiel, so dumm wie es dort.
Ja, das werden wir nie. Das Problem ist, das werden wir nie herausfinden. Das ist genau für mich so eine. Man kann jetzt sagen, oh, sie kommen weiter, ja, die 8 Tage Pause sind gut gewesen. Sie können raus, die 8 Tage Pause sind schlecht gewesen. Dabei hätten sie vielleicht auch rausgehen können, wenn sie noch 4 Tage Pause gehabt hätten. Also es ist wie, das kann, man kann es nachher, wenn man einfach will sagen, so ist es, ja, dann hat man eine Lösung. Aber man kann es eigentlich nicht wissen, ob es jetzt wirklich das der Grund wird sein, ob es jetzt langt oder nicht langt.
Was ich so ein bisschen höre aus dem Umfeld auch von Spielern, ist, dass der Murat Yakin jetzt nicht der allerstrengste Mensch ist, wenn es um vielleicht auch ein bisschen Freiheit und Freizeit geht von den Spielern, was ich nicht mal wertend meine, sondern sogar gut finde. Du kannst die Spieler nicht kasernieren, das wäre völlig falsch. Sie nehmen sich sicher auch ein paar Sachen raus. Und die Spieler wissen genau, was sie brauchen. Davon bin ich überzeugt. Also die reden jetzt von den Führungsspielern, die schon so viele grosse Spiele bestritten haben. Und wenn sie jetzt nicht parat werden sein, und die Algerier werden parat sein, da bin ich hundertprozentig sicher, dann kann man das dann so sagen, ja, zu gut zu wenig hat angezogen. Ist mir jetzt einfach und plakativ, im Nachhinein sind wir immer schlauer. ich glaube, wie du richtig sagst, ich bin völlig neutral gegenüber dieser Pause. Viel wichtiger, denke ich, ist so ein bisschen, was... Der Jakin will ja immer überraschen. Und die Frage ist doch, wie fest muss er jetzt überraschen? Wie stellt er auf? Was muss die Taktik sein von der Schweiz? Und was macht er mit für mich herausragenden Spielern wie Okafor, Yashari, Zakaria, die ja vermutlich auch nicht in die Startformation werden stehen. Es ist nicht ganz eine einfache Konstellation. Jetzt, wie stellst du gegen das Algerien auf, wo physisch... Ja, wo physisch halt einfach schon etwas mitbringt.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man den Zakaria wieder in der Aufstellung steht, ehrlich gesagt, der einzige von diesen zwei, von diesen drei, die du jetzt gesagt hast, mhm. und auf einmal ein Plätzchen hat, ich glaube ja, Schari hat sich geäußert an der PK dazu, dass es aktuell schwierig ist. Hat man aber auch vor dem Turnier eigentlich schon gewusst, weil er ist ja doch eigentlich der Xhaka-Ersatz. Und der Okafor, der war am Medientermin gewesen, und man hat ihm, glaube ich, schon ein bisschen angemerkt, dass es ein bisschen trifft. Ich bin nicht froh gewesen, sondern meine Kollegen haben es schon ein bisschen angemerkt, dass es irgendwie nicht ganz so leicht ist für ihn, aber er hat das sehr professionell abgespielt. Trotz mehrfacher Fragen von Medienschaffenden, ob es jetzt nicht schlimm gewesen ist, dass er nicht reingekommen ist bis jetzt und so, hat er, glaube ich, wirklich sehr professionell abgespielt, aber irgendwie doch auch nicht mit einer Leichtigkeit. Aber wir wissen alle, wie Fußball kann sein. Wir haben jetzt gegen Algerien gesehen, Sasa Kalajdzic, Österreich, keine Rolle gespielt. Sie kommen jetzt Goal über, er kommt rein, schießt Goal eine Minute später. Wer weiß, ob das der Okafor nicht auch kann, wenn es dann so weit wäre. Oder darum, es braucht einfach alle. Und das, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen bei Laune behalten. Bisschen.
Also ich stelle dir vor, der Okafor spielt nicht gegen Algerien, 120 Minuten nicht. Dann kannst du ein wunderbares Interview erwarten, ein paar Tage später in einem Medium seiner Wahl. Also
wenn es rauskommt.
Wenn es dann ausscheiden, genau. Und, aber für mich ist er ein wichtiger Spieler, ein wichtiger Faktor, für einen Überraschungsmoment zu arbeiten. Und der Jakin ist für mich bis jetzt nicht in WM-Form. Ich habe irgendwo gelesen, er hat Jesse Marsch ausgecoacht im Kanada-Spiel. Finde ich natürlich völlig seich. Gar niemand ausgecoacht, er hat sich selber ausgecoacht. Und ja, also mit Fasnacht und Eiten, also kein Mensch versteht das, also alles gecoacht, ich meine. Aber es ist egal, der Jakin hat bewiesen, dass er das kann und er wird auf jeden Fall jetzt sich viel Überlegungen machen und ich bin selber mega interessiert, zu welchem Schluss es kommt, warum nicht der Okafor in die Startaufstellung. Ich meine, der brennt, der wird der ganzen Welt wollen beweisen, was er kann. Aber eben, wir haben noch ein Zeit, ein paar Tage zu diesem Spiel und die Schwierigkeit wird vielleicht sein, jetzt der Ding wieder auf, also weißt du, den Fokus wieder auf schaffen auf den 16. Final, wo aber durch das, dass es gegen Flado geht und so, kann auch ein Vorteil sein gegen Iran, wäre so ein bisschen anonyme Gegner, weißt du, spielen nicht so, aber jetzt ist jeder alert, um ein Wort zu brauchen, das ja heute viel gebraucht wird und auch, ja, jeder weiß, um was dass es geht. Das sind Spieler, die sie kennen. So dumm ist es, aber ja, einmal hat der Rajan von Brasilien, das ist natürlich ein mega Plan, und man ist auch nicht briefet worden, ist eine Pressekonferenz gefragt worden, welcher Spieler von Japan so gut wird, er hat keinen einzigen Spieler kennt, ich meine, das ist hochnäsig und das passiert jetzt hier nicht, oder? Also der Mares mindestens kennen auch alle Schweizer Spieler.
Ja, die kennen alle, also die haben mir jetzt genug Namen aufgezählt, die man eigentlich als Fußballsachverständiger gut durchaus kennen. Man kann natürlich sagen, bei den Japanern sollte man auch ein paar kennen, sind doch auch gute Namen darunter.
Absolut.
Aber ja, wir werden es sehen. Du hast gesagt, der Fokus lenken auf das Spiel ist nicht so lange Pause. Da kommen natürlich Geschichten auf wie der Granit, wo von einem Wechsel zu Chelsea soll stehen. Wo jetzt aber aktuell, ich glaube, die mündliche Einigung soll da sein, gemäß verschiedenen Medienberichten. Aber es geht jetzt um die Ablöse und da sind zuerst extreme Summen umgegeistert. Mittlerweile ist, glaube ich, das erste Angebot draussen und das ist nicht ganz so akzeptabel für Sunderland gewesen und abgeschmettert. Und ich glaube, das läuft jetzt im Hintergrund. Aber ich würde jetzt mal sagen, ihn betrifft das jetzt am wenigsten. Also ich glaube, er ist der Profi, der das am besten ausblendet, oder? Also das wird keine Rolle spielen für das Spiel.
Nein, für das Spiel glaube ich auch nicht. Für mich... Eben, ja, das Granit, wenn man kann, ich würde über die 230 Folgen von diesem Podcast, das ist auch der Name, der am meisten gefallen ist, wo ich auch gedacht, vielleicht mal eine Folge ohne Granit, aber ja, ist nicht möglich. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht überrascht, also ich habe schon vor zwei Wochen die ersten Gerüchte gelesen, Rumors, Chelsea, Alonso, Xhaka, und wie sich jetzt da gewisse Journalisten auch feiern, wie sie das herausgefunden haben, wo sie 5 Sekunden früher etwas geschrieben haben, finde ich lächerlich. Wirklich, das ist so ein Mediengezeug, also das ist ja so seit langem klar, für mich ist das nicht mal, also das ist doch keine Überraschung. Überraschend ist mehr, wie fix für mich Transfergurus weltweit den Deal schon melden, weil, wie du richtig sagst, wenn Chelsea wirklich 8 Millionen Euro oder Pfund-Angebot übergejagt hat auf Sunderland und die von über 30 Millionen ausgehen, ein langer Weg. Und vielleicht zwei Punkte noch schnell. Also, es erklärt schon etwas an Unzufriedenheit vielleicht vom Granit in den letzten Wochen. Das kann Einfluss gehabt haben. Wenn er natürlich schon lange mit dem Alonso abgemacht hat, hey, kommen wir zu Chelsea, ihr setzt vielleicht auch der Enzo, der zu Real gehen kann, wie auch immer, ich bin der Chef. Bei Chelsea, ich finde Chelsea ein Horrorclub, 1000 Spieler, aber ja, kannst du mir auch sagen, was du davon haltest, von diesem Wechsel. Kann schon Einfluss auf seinen Gemütszustand haben. Und das andere ist natürlich, also, weißt, er wird heftig kritisiert in Sunderland-Fan-Bubble. Brutale Worte, weil er, was er da alles erzählt hat, was er aufbauen will, ja, was er für Ziel hat und so weiter. Und jetzt, ein paar Wochen später, ist, ja, ist Chelsea da. Und 12 Monate ist es her, sein Abgang aus Leverkusen ist alles andere als schön gewesen. Also was da die Leverkusen Verantwortlichen um erzählt haben, auch ein bisschen hinterher über sein Verhalten, über das Verhalten von seinen Leuten. Er ist ja sogar noch früher auf einer Reise mit, wenn ich mich erinnere, so mit dem Leckmer-Attitüde. Spricht das nicht unbedingt nur für den Granit, wie er sich da verhält. Er hat einen Vertrag und er streikt sich jetzt, oder er wird sie WU bekommen, wie so ein kleines Kind, das Schlagzeug will. Aber fragwürdig. Also, wenn du so die artikulierst und so viel aufbauen willst und so einen langen Vertrag schreibst, ein Jahr später schon wieder. Next. Ja, wie findest du das?
Ja, also mit langen Verträgen unterschreiben und dann wechseln. Ich meine, es gibt auch Leute, die tun den Vertrag unterschreiben, eine Verlängerung und mit einer Ablösesumme rein haben, Ablöseklausel. Nachher stehen sie an und sagen, boah, ich habe gemacht, sich länger bleiben und jeder weiss, im Sommer wechselt er. Er hat einfach nur den Vertrag unterschrieben, dass Geld kommt. Ich meine, der langfristige Vertrag ist ja nicht nur ist ein Zeichen natürlich, dass man sagt, man baut auf ihn, aber der ist auch ein Zeichen, damit man kann sagen, man kommt mehr Geld über. Also der Club hat ja auch etwas von einem langfristigen Vertrag. Also es ist nicht immer nur so, dass ein Spieler dann das macht. Ich finde das Match in Heaven mit Alonso bei Chelsea, keine Liga, kein europäischer Wettbewerb. Kompletter Fokus auf die Liga. Der wird sich können holen, was er möchte holen, der Xabi Alonso. Und deshalb würde das so perfekt passen. Ich meine, aus Sunderland, wenn du jetzt sagst, schau, man kommt das Gleiche wieder rein, was man für ihn gezahlt hat, man hat aber in Kasia und hat es auf Europa geschafft, dann hat sich der Transfer sowas von gelohnt. Und ich finde ein bisschen die unfair, man kann ihm jetzt nicht gerade, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen viel Wechsel gegeben hat, über dem seine Karriere kann man ihm jetzt kein Söldnertum vorwerfen. Ich meine, er war wirklich lange in Gladbach, er war lange bei Arsenal, er war bei Leverkusen, er ist Meister geworden, er ist nachher dort geblieben nach dem Meistertitel, hat nochmal eine Vizemeisterschaft geholt, dann hat Leverkusen einen riesen Umbruch gehabt. Wer weiß, was passiert wäre, wenn jetzt der Xabi Alonso dort noch Trainer geblieben wäre, dann wäre er vielleicht auch nicht gegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass es aus dem Nichts kommt und, zum auch nochmal da in Schutz nehmen, was mit Sunderland, wir haben vor der letzten Saison hast du gesagt, was soll der Wechsel? Er kann ja nichts erreichen mit Sunderland. Er hat es jetzt in der Europa League geschafft mit Sunderland. Was will er noch mehr erreichen mit Sunderland? Das ist wirklich, das wird jetzt kein Überraschungsmeistertitel geben. Ein Titel gewinnen in England ist eh brutal schwer. Und mehr als die Europa League liegt jetzt einfach auch nicht drin wie ein ganz anderer Club. Und mit Chelsea liegt das eben drin.
Ja, er gibt dir jedem Punkt recht, natürlich. Es ist halt einfach ein bisschen verwirrend, als er zu Leverkusen gewechselt ist, hat er familiäre Gründe geltend gemacht und etwas aufbauen nachher in Basel, als er zu Sunderland ist, jetzt hat er auch den Fans Honig um den Mund geschmiert. Aber ja, du bist so viel darauf angesprochen.
Ja, aber was soll er sagen?
Ja, aber ja, es ist schwierig. Ja, ich sehe den Punkt. Ich finde natürlich, Chelsea, also die holen ja schon 21-jährige Spieler und überzahlen sie brutal. Es war wirklich ein Horrormanagement in den letzten Jahren. Mit dem Alonso wird es jetzt sicher besser. Und er ist dort der Papi im Team, er ist dort der Schlüsselspieler. Sie haben jetzt auch nicht, aber keine Champions League zum Beispiel. Ich bin sicher, dass der Alonso dort viel wird rausholen. Also besser als letztes Jahr ist nicht so schwierig. Aber gleich, es ist sportlich gesehen ein super Wechsel. Er ist im Saft, er ist top, top. Und das macht alles Sinn. Es ist mehr so ein bisschen das ganze Gebaren. Und was man eben auch so gehört, hinterher Druck aufsetzen und so. Aber es gehört dazu im Fußball. Es ist jetzt nun mal so. Weißt, ich glaube auch nicht, wie du richtig sagst, dass das jetzt Unruhe ins Ding bringt, ins Gefüge. Meine Mann Zambi, Ricci, Freuler, die wissen auch nicht mal, was sie spielen. Zum Teil. Und nächstes so der Embolo steht vor einem Wechsel. Du hast Guimarães Theater bei Arsenal, wo unbedingt. Du hast Diomans, das ist normal in der WM. Dass es so Vertragsgespräche gibt. Das ist für mich auch kein Faktor. Da bin ich bei dir.
So, also, ja. Genug Nazi. Wir werden noch mal eine Sonderfolge. Wir kommen jetzt noch mal auf die WM allgemein, weil jetzt schon die ganze 16-Viertelfinale an. Wir schauen noch ein bisschen zurück auf die WM allgemein. Und vor allem, ich würde sagen, wir starten mal kurz mit dem Gastgeber oder mit dem Turnier allgemein. Da habe ich einfach einen Take. Ich habe so Angst gehabt, nicht Angst ist das falsche Wort, aber ich habe wirklich Bedenken gehabt, dass, dass die Stadien gefüllt sind. Und es ist eindrücklich, wie man es geschafft hat, die Stadien zu füllen. Ja, die Tickets sind teuer gewesen, teilweise, wenn man sich nicht früh genug um etwas gekümmert hat. Aber in diesem Land, oder in diesen Ländern leben eben doch noch genug reiche Leute, die auch spontan sich dann entscheiden, zum Spiel zu schauen. Und das hat am Schluss die WM gerettet. Und die Stimmung in der Stadion ist gut. Gastgeber sorgen natürlich auch für gute Stimmung. Kanada ist jetzt schon weiter im Achtelfinale. Mexiko hat spielt bis jetzt ein wirklich gutes Turnier. Und die USA hat auch einen Weg, wo man sich vorstellen kann, hey, es kann sehr weit gehen für das Land. Und das ist natürlich schon auch noch extrem gut, dass die Gastgeber so performen.
Ja, also weißt du, die ganze Empörungsgesellschaft, die da rum war, sie ist ruhig geworden, zum Glück leise geworden. All die Befürchtungen, da wartet man ja noch mal drauf, dass man endlich wieder etwas Böses schreiben kann. Finde ich wunderschön, dass es nicht so ist. Es ist ein Top-Turnier, top organisiert, die Stadien sind voll, tolle Stadien, guter Fußball, es ist unterhaltsam. Auch die sogenannten kleinen Exoten, ich meine, Kap Verde steht im 16. Finale, und so weiter, hat sich alles nicht bewahrheitet, muss man halt einfach auch mal zugeben. Wir haben auch unsere Bedenken gehabt, aber nicht ganz so krass wie vielleicht andere. Und was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass Mexiko und Kanada halt schon sehr krass im Schatten stehen von den USA. Also jetzt auch, sie haben natürlich weniger Spiele, weniger Stadien, aber auch ganz allgemein. Also wenn ich schaue, wo das Spiel stattfindet, dass Mexiko jetzt zum Beispiel nicht mal, wenn ich richtig geschaut habe, Viertelfinale bekommen und nicht mal Halbfinale. Für mich ist das Azteca-Stadion das beste Fußballstadion an diesem Turnier. Könnte auch das Finalstadion sein, hätte ich überhaupt kein Problem gehabt. Sehe ich, dass es politisch vielleicht schwierig wäre gewesen. Aber das stört mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Mexiko findet gar nicht statt in der Schweiz, also als Austragungsland. Höchstens vielleicht, wo Iran dort im Trainingslager war, aber sonst bis jetzt überhaupt kein Thema. Kanada nur, wo die Schweiz dort spielt, aber sonst auch. Das ist ein bisschen schade, aber ist ja wie zu erwarten gewesen. Aber nochmal, der Take für mich ist, Mexiko, das Azteca-Stadion, so ein grandioses Stadion, zweimal schon der WM-Finale, wäre jetzt für mich absolut vertretbar gewesen, wenn der Finale dort. Oder findest du das jetzt völlig...
Nein. Also vor allem, weil man ja sagt, dass das MetLife Stadium in New York das schlechteste Stadion ist. Also grundsätzlich mit den Bedingungen auch, mit der Hitze und mit dem trockenen Rasen, was es so schnell gibt. Und ja, die Anreise kann man nochmal drüber reden, wenn es so weit ist. Wenn man da 150 Dollar muss zahlen, nur so mit Nähe kommen, mit dem Zug. Also es ist, glaube ich, schon... Es hat schon bessere Auswahl gegeben. Ich gebe dir komplett recht. Das Ding ist halt, wenn du das Turnier machst, und das ist ja alles ein politischer Entscheid gewesen, früher, dass man es auf 3 Länder verteilt, weil jedes von diesen Ländern, hätte die WM auch können ausführen allein. Also vor allem jetzt die USA, ich meine, die haben so viele Stadien, die nicht ansatzweise gebraucht werden, so moderne Stadien. Ich meine, einfach in Buffalo, das ist einfach ein noch nie gebrauchtes Stadion, das jetzt im September eröffnet wird, in Nashville. Genau das Gleiche in New Orleans, das ist ein Dom, der perfekt ist für so etwas. Also du hast überall so viele Stadien. Dazu kommen noch die ganzen College-Arenen, also es hat eigentlich die USA allein können tragen. Man hat eben wahrscheinlich... langfristige Planung, denke ich, man gibt es lieber allen, dann sind wir alle wieder weg. Haben wir alle ihr Turnier gehabt, aber ich gebe dir schon recht, das ist schon Hauptfokus USA. Aber es wäre natürlich aus Schweizer Sicht schon ein bisschen anders, wenn die Schweiz ihr Lager in Mexiko gehabt hätte oder in Kanada grundsätzlich, respektive es wird jetzt dann ja auch, weil wenn die Schweiz weiterkommt, bleiben sie in Vancouver, wir bleiben in Vancouver, das heißt, die Berichterstattung wird natürlich deutlich mehr Fahrt aufnehmen in Kanada. Aber ich gebe dir natürlich durchaus recht, als Deckerstadion perfektes Finalstadion. Ich hätte auch LA als perfektes Finalstadion gesehen, ehrlich gesagt. Es ist wie New York, ist man wetterabhängig und es wäre in anderen Stadien nicht der Fall gewesen. Das wäre wie so, ja, irgendwie, das ist ein bisschen ein Ding. Und jetzt kommt eine persönliche Note rein. Mein erster Champions League-Final bin ich auch mit dir gewesen. Du erinnerst dich an einen deutlichen Sieg.
Ich habe es vergessen.
Und das war in der Allianz Arena gewesen. Und das war im Stadion gewesen. Und ich habe zuerst gedacht, ich freue mich drauf, geil, in dem Stadion, wo ich schon so oft war. Und dann habe ich nachher gefunden, ja, es war schon ein bisschen schade gewesen. Ich meine, die Plätze waren schlechter als sonst. Das Stadion habe ich alles gekannt. So das ist zurück rein persönlich, das ist ein bisschen schade. Und jetzt kommt das MetLife Stadium. Das Stadion, wo ich in den USA mit Abstand am meisten war, wo ich sicher schon 6-7 Spiele schauen will. Jetzt ist das Finale, wo ich mein erstes WM-Finale, wenn es klappt mit dem Ticket, wird verfolgen. Das ist schon schade. Ich hätte da schon gerne etwas anderes als Dekenstadion zum Beispiel. Also einfach, das ist aber mehr die persönliche Sicht.
Meinung, habt ihr gehört? Eine Meinung, das ist gut. aber es hat eine Million Geschichten gegeben in dieser Vorrunde. Wir stellen auch noch unser Team der Vorrunde vor. Für mich die wildeste Geschichte ist logischerweise das 3-3 Algerien-Österreich. Also wenn du die Videos so gesehen hast vom ORF-Report in Wien am Morgen um 6 Uhr, die Leute. Und es ist ja wie, also ich habe schon das Gefühl, das Unentschieden ist ja nicht überraschend. Wie es zustande kam, ist absolut sensationell. Und die Österreicher haben sich ja fast beklagt bei der algerischen Bank nach dem 3-2, wieso hat er jetzt das Goal geschossen? Und vorher ist schon, was haben sie, 103 Pässe ohne Gegenwehr. Also die haben sich eigentlich auf das Unentschieden eingestellt. Und der Iran, zu Recht, hat sich dann ein bisschen beklagt, A, über die Behandlung von der USA, wo natürlich ein Skandal war, aber B, auch, das ist der Nachteil mit diesen Spielen. Das haben wir ja schon diskutiert, dass die am Schluss genau wissen, was sie brauchen. Aber wie es nicht zustande kommt, da ist jetzt wahrscheinlich hoffentlich jeder überzeugt, außer sie haben es gescriptet, dass der Gregor ist perfekt Kopfball zurück. Er könnte ja noch Offside sein übrigens. Also eben, das war der Beweis gewesen. Nein, die haben nicht,
Der Beweis ist nach einer Minute passiert, wo die losgelegt haben, beide Teams. Die haben beide so brutal. Es ist ja sonst ein super Spiel gewesen, nicht nur wegen den letzten zwei Minuten. Sondern bis zur 70. Minute war es ein riesiges Spiel gewesen, wo beide offen ins Visier kamen, gelaufen, geschossen. Und nachher ist halt die Phase gekommen, wo dann klar ist, wo dann kommt. Aber ich habe dort mit meinem Arbeitskollegen gesagt, wenn er mir geschaut hat, er gesagt, jetzt muss ich schauen, die haben nur einen Ball führen und dann haut es noch rein. Und dann passiert das, ich meinen ganzen Text wieder umgeschrieben. Alles parat gemacht zum Pushen. Da, jetzt unser Gegner ist Iran. Und eine Sekunde später kommt Österreich. Es ist wirklich ein grandioses Spiel. Für mich Geschichte, ein bisschen von der Vorrunde, sind die kleinen Teams. Es hat richtige. Also, ich meine, Usbekistan hat sich sehr schlecht verkauft. Irak extrem schlecht verkauft. Das kann man, glaube ich, schon auch so sagen. Der Iran ist selber schuld, dass du gegen Neuseeland keinen Sieg holst. Und Neuseeland wirklich auch nicht gut gewesen. Es hat wirklich ein paar Teams gehabt, die schlecht sind, aber es hat auch wirklich viele erfrischende Teams gehabt, wo ich am Anfang nicht gedacht habe, dass die mitheben können auf grossen Bühnen. Eben, wir haben jetzt Kongo zum Beispiel in einem 16. Finale, wir haben Kap Verde im 16. Finale. Haiti hat sich brutal gut geschlagen, obwohl man schon nach dem zweiten Spiel draußen war. Das ist aber mehr im Spielmodus schuld gewesen, nicht an der Leistung selber. Panama hat zwar 0 Punkte gemacht und kein Goal geschossen, aber ich meine, die haben in einer Top-Gruppe gespielt und haben zweimal 1-0 verloren und einmal jetzt gegen England, glaube ich, 2-0, oder? Mhm. Also es ist wirklich, es hat die kleinen Nationen, vor allem die kleinen Inselstaaten, die haben wirklich Spass gemacht. Das ist eine von der schöneren Geschichten der WM bis jetzt gewesen.
Ja, logisch, und 9 von 10 Afrikanern sind übrigens weitergekommen, wobei mittlerweile sind es nur noch 8. Und der erste 16-Final ist eigentlich ein Skandal, Kanada, Südafrika, weil gleichzeitig eben Holland, Marokko ist, aber das kann man nicht verhindern, aber es war wirklich ganz ein schlechtes Spiel gewesen, nicht ganz unerwartet. Aber gleich, 9 von 10 Afrikaner weiter, sieht auch einiges aus. Die Südamerikaner haben, glaube ich, den besten Punkteschnitt von allen Konföderationen, besser als Europa. Also, ja, es gibt keine Kleinen mehr, bla bla bla, hat natürlich etwas. Wenn Argentinien Kap Verde, jeder erwartet das 4-0, ja, aber es muss gespielt sein und es ist eine coole WM. Und es wird weiterhin übrigens Überraschungen geben. Ich meine, es müssen wir ja nicht spielen, wenn man den Favorit sich durchsetzen würde. Und es denke mir, ja, so prozentuale, weißt, eine Million Mal durchgerechnet vom Supercomputer, Werte gesehen, wer wie Favorit ist in der 16. Finale. Also klar, Argentinien, Kap Verde ist ziemlich eindeutig, aber es hat sehr, sehr viele Spiele, die eng sind. Und nochmal, gerade heute Brasilien, Japan. Also ja, Brasilien, Japan, wo ich vielleicht ist es der letzte Tag. Also, ich habe Respekt, um nicht zu sagen Angst vor Japan. Die kleinen, wuseligen Spieler, die dank Casemiro und Toren-Säckchen, ich sehe es schon. Und Deutschland, Paraguay, ja, vielleicht hat er neu sein Spiel und seine Parade. Vielleicht erwachen Musiala wird, aber es wäre jetzt auch nicht die komplette Supersensation, wenn sich Paraguay in einem hässlichen Spiel 1-0 durchsetzt. Und weißt du, was ich will sagen? Ich erwarte wie immer enge Spiele. Das ist so das Nadelöhr, das du durch musst. Und das zeigt mir eigentlich.
Ja.
Oder, ja, findest du nicht?
Ja, also du hast jetzt zwei Spiele aufgezählt, wo ich nicht komplett dabei bin. Kap Verde, musst du sagen, ich meine, Spanien hat das 0-0 abgetrotzt. Das war der Europameister. Sie haben besser gespielt gegen Uruguay, sie haben besser gespielt gegen Saudi-Arabien. Und ich meine, Saudi-Arabien und Argentinien haben schon mal eine Erfahrung gehabt, letzte WM. Also sind jetzt auch nicht gerade. Also natürlich sind nicht Uruguay, wie die sie aktuell verkauft haben, nichts an einer WM verloren. Aber man muss zuerst mal Messi sein und schlag doch zuerst, also das Spiel muss zuerst gespielt sein. Ich glaube also auch am Schluss, die Qualität von Messi, der wird sich durchsetzen, Argentinien allgemein. Aber es ist sicher, es wird sicher ein cooles Spiel werden. Und Deutschland, Paraguay. Paraguay ist für mich eine von den Nationen, die nicht müsste in dem 16. Finale dabei sein nach dem Turnier bis jetzt.
Absolut.
Weil, also, gegen die Türkei 1-0 gewonnen, das hat sie weitergebracht mit irgendwie, keine Ahnung, 30 zu 2 Torschüsse oder so. Für die Türkei. Und sonst einfach rumgeguckt. Also, USA abgeschossen worden. Also, ich glaube nicht, dass das das Spiel ist, wo der Neuer muss aus bei sich auswachsen. Ich glaube, das ist das Spiel, wo er vielleicht wieder eine wird bekommen. Aber Deutschland wird das Spiel gewinnen auf der offensiven Seite, nicht auf der defensiven Seite.
Was einfach spannend ist, ist, wie krass die deutschen Medien wieder drauf sind, wie sie den Nagelsmann nageln und kritisieren. Und er hat einen schwierigen Auftritt, er ist patzig, wie der Neuer kritisiert wird. Wir wissen die Jungs nicht, was der Neuer alles für das Land hat gemacht. Also da schaust du zu. Popcorn im Mund, denkst du, ja, zerfleischt euch doch gegenseitig. Und die Stimmen, die Hildebrand, Timo Hildebrand hat etwas gegessen, glaube ich, auf LinkedIn, wo man es mal relativiert hat, aber und du, aber der lässt auch jetzt niemand zu im deutschen Umfeld. Ich wollte nicht
also Timo Hildebrand hat das gesagt, was ich gesagt habe.
Genau. Aber ich habe das Gefühl, dass, gut, wer weiß, aber dass das Sven Forscher seine Meinung ist jetzt auch nicht bis zum Jürgen Klopp vordrungen, bei allem Respekt vor uns. Aber Fakt ist, die Deutschen sind wieder im Spinnen und jetzt gibt es heute das 4-0. Was ja möglich ist. Ich meine, ja. Musiala wird, kann ja irgendwann anfangen zu tanzen. Hoffentlich. Also, möchte ich noch auch gönnen übrigens. Ich will auch nicht, dass Deutschland ausscheidet. So früh, irgendwann ist das schon. Aber und dann sind sie dann wieder Weltmeister auf Favorit gegen Frankreich. Ja. Und das ist genial. Das ist grossartig, wie die Deutschen das beherrschen. Und also krass, hast du gelesen, wie die den Nagelsmann dran nehmen? Also, das ist aber gar nicht passiert. Sie sind ja Gruppensieger geworden. Klar, schlechte Leistungen, klar, komisches Auftreten zum Teil. Aber hey, jetzt geht es erst los. Und faszinierend. Wirklich faszinierend.
So, Team der Woche, Team der Vorrunde. Genau. Team der 2 oder 3 Wochen, kann man es, glaube ich, sagen. Dann haben wir uns gesagt, wir machen das 4-3-3. Durch das fällt übrigens Mount andere Liga jetzt weg in dieser Erfolg.
Okay.
Sondern wir machen da jetzt mal das Team schon durch, aber wir müssen da nicht zu viel Zeit investieren, weil wir müssen ja noch das 16. Final tippen.
Wir können ja vielleicht die 4 besten Spieler einfach dann nennen aus unserem Team der Vorrunde. Aber weißt du, das 4-3-3 ist schon wieder ein Problem, wo ich dann festgestellt habe, ich würde lieber 6 Stürmer aufstellen. Oder nicht Außenverteidiger. Aber weißt du was, so... Komm, ich fange beim Goalie an. Du fährst an beim Goalie und dann fange ich bei den Verteidigern an.
Ja, der Goat. Der hat mit 17 Millionen Follower, der Mosinjak.
Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Übrigens nicht nur wegen seiner Geschichte, er hat einfach auch sehr gut gespielt. Also,
völlig super gewesen. Und der wird jetzt gegen Messi gefordert werden. Hättest du dann vor der WM gesagt, dass er gegen Spanien spielt, das ist klar gewesen. Nachher noch der Weltmeister hat gedacht, dass er denkt, was ist mit dir los? Mosinjak, klare Ding. Verteidigung.
Viererkette. Ich habe tatsächlich auf all diesen Portalen so ein bisschen Notenschnitte auch noch angeschaut. Also Sofascore, all die Grossen und so weiter. Und ich habe jetzt sehr eine prominente Viererkette ausgewählt. Ich weiss, also Munoz, aber da habe ich ehrlich gesagt zu wenig auf dem Schirm, von Kolumbien zum Beispiel, oder die von Mexiko. Für mich ist rechts Hakimi, wo er einfach auf hohem Niveau spielt, wo er auch offensiv torgefährlich ist. In der Verteidigung muss ich den Marquinhos nehmen. Ich weiss, Brasilien, das ist nicht so gefordert worden, aber gleich, er spielt nahezu fehlerfrei. Zweite Innenverteidiger bin ich lange beim Elvedi gewesen, aber ich habe gefunden, das ist der gleiche provinziell gegen die schwachen Gegner. Und der Van Dijk ist einfach ein Leader, sein ganzes Auftreten. Und links, ja, habe ich den Brown genommen, obwohl er auch noch verletzt war, aber er hat einfach sehr eine spektakuläre Leistung gehabt. Unglaublich cooler Spieler. Also mit Hakimi, Marquinhos, Van Dijk, Brown hole ich jetzt niemanden in einem Ofen führen. Das ist jetzt nicht ein Wow-Effekt, aber das ist sehr, sehr eine starke Viererkette.
Unfassbar. Also ich habe Daniel Munoz reingenommen.
Okay.
Ich habe gefunden, hey, er hat noch wohl geschossen. Und, ich habe es schwierig gefunden. Ich hätte lieber wirklich mehr Offensivspiel genommen, aber ich finde, er hat es da verdient. Dann habe ich habe den Nico Elvedi drin. Unsung Hero, ich kann es einfach mal nochmal erwähnen, was das für ein wertvoller Spieler ist für die Nazi. Wie er sich überall reinschmeißt und einfach auch aktuell sehr fehlerfrei spielt und auch markant so den Rücken frei hält. Dann habe ich den Van Dijk natürlich auch drin. Und dort kommt wieder unser Lieblingswort Aura hinzu. Das ist einfach wirklich, das ist unglaublich. Die Verteidiger haben, die Stürmer haben teilweise auch einfach Angst. Ich habe einen Hassspieler ist hart. Aber ich habe noch den Kukureya drin als Linksverteidiger.
Ja, das ist einfach gut. Das ist einfach gut. Ah, übrigens auch Chelsea. Das ist,
Ja,
aber das wollte ich vorhin bei Chelsea noch sagen. Wegen Chelsea, ich verstehe nicht. Das Transfer zum Beispiel habe ich nicht verstanden. Aber ja, da du noch nicht erwähnt hast, kann ich es gleich noch sagen. Warum, dass sie ihn, selbst wenn er noch so weg will, lassen geht, ist so ein guter Linksverteidiger. Und eben, wie du
nicht genau einmal unter sind Linksverteidiger.
Ja, aber eben, das können wir das anders mal diskutieren. Vor der Saison vielleicht auch. Real natürlich Big Business. Aber okay, Cucurella kann man natürlich auch nehmen. Aber du bist jetzt so ender, Munoz ist jetzt deine Überraschung und Elvedi der Lokalbezug. Elvedi spielt eine super WM, keine Diskussion. Ja gut, im ersten Match, aber ja, nein, es ist wirklich sehr gut. Aber ich finde, gegen die Gegner, aber ist okay. Wir haben,
Ja. Ich habe vor allem den 16-Final Kanada Südafrika hat mir auch ein bisschen Angst gemacht in meiner Prognose, wenn ich dann am Donnerstag machen will, Kanada wirklich nicht gut war. Gegen Südafrika, wenn ich wirklich schlecht eingeschätzt habe. Das hat mir nicht so ja, positiv gestimmt für die Nazi. Das ist die Gruppe, die wirklich schlecht war, wo sie drin sind.
Gut, drei Mittelfeldspieler. Du fährst an.
Bellingham.
Weiter, sagen alle drei.
Mecha. Er hat zwei gute Spiele gehabt, das hat gelangen für mich. Und jetzt habe ich ein bisschen getrickst, weil ich habe ja viel Frankreich-Spiel gesehen. Mhm. Und die Person hat sich die ganze Zeit den Ball geholt und hat ihn aufgebaut und so. Ich habe Oli ist noch so reingenossen, das Mittelfeldspiel.
Gut. Der Oli ist auch nicht im Sturm, aber kann man gut austauschen im Mittelfeld. Für mich gehört er rein, wenn er jetzt nicht 5-4-6 Goals geschossen wie andere, aber er ist einfach ein unfassbar guter Fußballspieler, wo ich übrigens auch noch beschäftigen wird, transfertechnisch, diesen Sommer. Ich muss dir ehrlich gesagt sagen, Mecho und Bellingham sind meine absoluten, vom Typ her, Lieblingsmittelfeldspieler. Weltklasse, Box-to-Box, perfekt, raumgreifende Schritte, Zweikampf stark. Vielleicht ein bisschen wild, manchmal, aber beide haben es nicht geschafft, noch nicht, weil sie halt gleich auch, also sowohl die Deutschen als auch die Engländer haben wir jetzt nicht, ja. Aber sie sind also auf der Liste, sie sind die ersten Satzspieler mit dem Bouidi von Marokko, wo mich sehr überzeugt hat. Mein Mittelfeld ist Guimarães, wo er einfach unglaublich gut ist, wird ein bisschen unterschätzt, man kennt ihn nicht so, wo er halt nur bei Newcastle spielt, bis jetzt, und noch nicht so die Spuren hinterlassen hat, vielleicht für viele Leute, die sich mit dem Fußball beschäftigen, aber nicht ganz so krass. Riesenspieler, man hat das Mittelfeld zusammen von Brasilien, sogar der Casemiro kann sich immer aufrichten, Topspieler. Ich habe den Messi ins Mittelfeld genommen, aber dann nehmen wir dort den Oli. Dann nehmen wir dort.
Gemacht,
ja, wie du. Aber ich habe den Oli dort nehmen. Und ich habe den Mansambi drin, und zwar nicht aus Schweizer Ding, sondern auch eben Notenschnitt. Ist er überall Top 3, Top 5 Spieler. Es sind seine Bewegungen, jede Aktion gegenführen. Ich weiss, dass er nicht viel gespielt hat und dass es absolut ein Skandal ist, dass er nicht mehr gespielt hat. Klammer geschlossen. Aber der gehört für mich einfach drin. Also im Kicker hat er, glaube ich, den besten Notenschnitt von allen Feldspielern, von allen 1233 Feldspielern der WM, wie auch immer. Darum muss ich den dort rein. Auch wenn vielleicht der Match oder Bellingham natürlich die besseren Spieler sind. Aber gib mir an, Mansambi, Messi ist mein Mittelfeld.
Ich habe jetzt die Augen zugedrückt beim Match, vor allem, weil die ersten zwei Spiele wirklich gut waren, sehr gut waren. Jetzt gegen Ecuador nicht so, aber das ist die ganze Mannschaft nicht gelaufen. Und bei Bellingham, der ist einfach der auffälligste von den Engländern immer. Darum hat es bei mir geschafft.
So, gut, der Sturm ist bei dir, also nein, bei mir, ich muss einfach... Eben Messi in dem Fall, wenn der Oli so im Mittelfeld ist, Mbappe. Und ich habe nicht den Mbappe oder Haaland. Wir nehmen noch den Vinicius, wo er einfach endlich erwacht ist, wo er das grösste, schönste, beste, attraktivste Fußballland der Welt wachgeküsst hat, wo er eine gute Aura hat. Auf dem Index das Wort ein bisschen. Super Ausstrahlung. Er ist parat und spielt auch. Für mich ist der Haaland halt der gleich, seine Goals einfach, ja, er ist einfach dort, er ist eine Naturgewalt, aber hat knapp nicht gelangt für den Haaland. Also Messi, Mbappe, Vinicius.
Absolute Frechheit, dass der Haaland nicht dabei ist.
Ja, absolut. Nein.
Also das Team ist in das Turnier hineingestiegen. mit dem Ding, das erste Turnier seit wie vielen Jahren, die goldige Generation, und der Mann trägt die goldige Generation auf den Schultern. Also Haaland könnte die Aufstellung rein. Bei mir ist ja Messi und Mbappé natürlich auch. Dembele ist natürlich jetzt über Angst gegen Norwegen B oder Norwegen C sogar. Ich weiß nicht, ob das gut kommt für Norwegen, dass sie so etwas gemacht haben, wie sie gemacht haben, um das noch abschliessen. Ist es nicht so, dass die Spieler extrem viel WM-Erfahrung haben? Also gar keine. Wäre vielleicht mal noch gut gewesen, so ein Spitzenspiel zu simulieren. Aber auch das kann man im Nachhinein dann vielleicht schlauer sagen. Aber ja, also für mich ist ganz klar Messi, Mbappé und Haaland. Und Vini, also die Aura von Vini geht jetzt gar nicht mit, also da reden wir von etwas Falschem. Also, wenn ein Vini eine positive Aura hat, dann weiß ich aber auch nicht. Also, der hat jetzt eine, der fällt jetzt eher bei mir auf mit Hemdverwerfen, wenn jetzt die Saison bis jetzt, dass die WM bis jetzt ganz okay war.
Gut, dann gebe ich zu, dann geht er Mbappé auf den Flügel halt oder Haaland. Ich habe einfach Mühe, Mbappé Haaland in einem 4-3-3 aufzustellen. Aber das ist mein, ja. Aber weißt du was, ich nehme den Braun raus. Und wir spielen das ultra-offensives 3-1-3-3 irgendwie. Und dann ist der Haaland auch drin. Nein, ist ja klar, dass der Haaland eine riesen WM spielt. Aber ja.
Also, gut, gut. Dann tippen wir durch.
Ja, einfach der Sieger und vielleicht ein Satz, was nötig ist. Südafrika, Kanada hätte ich tatsächlich auf Kanada gesetzt. Auch,
ja, ich oder? Auch. Also man kann es dann anschauen im Tippspiel. Ich habe natürlich auf Kanada gesetzt. Ja, ich habe nicht erwartet, dass es am Schluss in den letzten Minuten passiert, aber ich habe klar auf Kanada getippt.
Also Brasilien, Japan, muss ich ja Brasilien sagen. Wie, aber wie gesagt, ich werde das Handy vielleicht müssen abstellen heute 9. Ich muss auch dann wieder Leute werden melden, die ich zum Teil jahrelang, alle 4 Jahre, wenn Brasilien spielt, von früher, die meine Liebe für Brasilien kennen. Ich habe Angst. Aber,
also ja. Sticht. Genau gleich mit. Ich habe das Gefühl, Brasilien muss richtig aufpassen, aber die kommen am Schluss weiter.
Deutschland, Paraguay, ja, jeder sagt Deutschland. Auch hier ist für mich nicht ganz so klar, wie es vielleicht für viele ist, oder wie alt die Wettquote da jetzt von mir. Also 8,6 ist brutal hoch für Paraguay. Also,
ja, die haben 5-mal aufs Goal geschossen bis jetzt, Paraguay, in 3 Spielen. Dass die dabei sind, ist ein Witz.
Ist sie unangenehm. Aber natürlich, Deutschland gewinnt. Einverstanden.
Ja, also das ist für mich nicht alles diese Frage, sonst könnt ihr richtig darauf einhauen, ehrlich gesagt, dass sie spielen können.
Ja,
Holland, sie, Marokko.
Vielleicht noch ein Satz, sie sind halt einfach der schon, wenn es nicht läuft, aber ja, das ist...
Ja, ja. Dann ist gut. Immer noch Paraguay kein gutes Team. Also
nein, das ist nicht, so, sie sind wirklich nicht gut. Und der beste Spieler ist noch gesperrt im Mittelfeld, der Rat über den Gomez, also... Es spricht nicht viel für Paraguay, aber ja, Niederlande, Marokko ist für mich ein Viertelfinal, ist mega traurig, scheidet einer aus, ist wirklich mega traurig. Beide kann ja Halbfinale erreichen, dieser WM. Und, also das ist sehr schade. Schade, hätte man da irgendetwas ändern. ich gehe für Marokko. 51-49 Marokko.
Ich gehe mit Holland.
Warum?
Einfach, weil die bis jetzt überzeugt haben, das Turnier. Und die einfach die wirklich Brobe on fire ist momentan. Und einfach die individuelle Klasse ist auch extrem gross. Und Van Dijk hinten, der meldet die Diaz und Co. ab.
Ich glaube, die Europäer werden Mühe haben in so einem Spiel gegen Südamerikaner und Afrikaner. Mehr Mühe als erwartet. Eben Deutschland, Paraguay, Holland, Marokko. Und der nächste Match auch. Elfenbeinküste schlägt Norwegen. Ich weiss, dass Norwegen der Haaland hat. Ich weiss, dass Norwegen favorisiert ist in diesem Spiel für die meisten Leute. Aber die Elfenbeinküste hat die unglaubliche Füße. Sie sehen oder Diamant, sie haben die spielerische Klasse. Die sind griffig und ja, Brasilien, Elfenbeinküste muss ja auch gespielt sein, erst oder Norwegen. Also, das ist ein brutaler Achtel vom Tableau. Elfenbeinküste gewinnt.
Norwegen, Haaland.
Du bist der Europäer, das ist gut. Von Frankreich, Schweden, kann kein Europäer. Mal, verliert Europäer, aber kommt sicher einer weiter. Ist 6-1 für Frankreich. Das ist ja klar.
Warte, Moment. Okay. Schweden hätte ich alle Spiele von Schweden gesehen, erstaunlicherweise. Wieso auch immer. Mhm. Und die haben wirklich guten Fußball gespielt. Sie haben gegen Holland, die 1-5 verloren haben, sehr guten Fußball gespielt. Das dürfen nie 1-5 verlieren. Das Spiel wäre komplett fair gewesen, wenn es 3-3 geändert hätte. Das heisst, sie haben sich schon gut verkauft und die werden jetzt nicht abgeschlachtet von Frankreich, aber sie haben keine Chance. Darum glaube ich, Frankreich kommt weiter.
Aber wenn ich es richtig mitbekomme, ist der Hien, den ich sehr gut Innenverteidiger finde, beschwert, verletzt bis ins Finale. Also, ja, wird schon schwierig. Aber klar, logisch gewinnt Frankreich. Aber ja, es muss alles gespielt sein. Noch eine Phrase schwer. Mexiko, Ecuador, eine Schlacht zu erwarten. Mexiko wäre schon abfunktioniert, wenn sie würde ausscheiden, logisch. Aber sie scheiden aus. Ecuador gewinnt.
Ich gehe leider mit. Es lange mal das Decker-Stadion. Das könnte noch mal ein bisschen Hype geben für Mexiko. Aber ich glaube auch Ecuador macht das.
Sidebet, mehr rote Karte als Goal.
Ja, gar nicht mit.
England, Kongo, 14 ist Quote für Kongo. Also für die, die nicht wetten, wenn 10 Franken einsetzt, ist 140. Das ist unfassbar hoch. Das ist Bayern gegen Paderborn. Und das finde ich nicht, dass das Bayern gegen Paderborn ist, England-Kongo. Ja. Das gibt einen engen Match. Engeren Match als Bayern gegen Paderborn. Ich hoffe, man weiss, was ich meine. Aber ja, ich kann nicht gegen England setzen. Obwohl ich glaube, sie werden Mühe haben. Das wird auch so ein Nadelöhr-Match, was halt aber gibt in den 8 und 6, 6 das ist jetzt das erste Mal der Fall, aber England wird sich irgendwie mit Käse und Brot und Kane durchsetzen.
Ja, Charlie Pickle, fast immer für die Schweiz gespielt, jetzt für Kongo am Werk. Ich glaube aber auch, dass England sich da wird durchsetzen. Einfach die individuelle Klasse macht Unterschied.
Also, jetzt kannst du zuerst Belgien-Senegal.
Belgien-Senegal, Belgien. Senegal hat das gegen Frankreich in einer Halbzeit gut gemacht. Ansonsten haben sie das Glück gehabt, dass sie einfach mit dem Irak so ein schlechtes Team dabei hatten, dass sie überhaupt weitergekommen sind. Belgien fängt sich und deshalb kommt Belgien weiter.
Ja, es ist wieder so ein Spiel für mich, Europa gegen einen sehr, sehr griffigen, gefährlichen Afrikaner, wo ich finde die stark, Senegal. Ich sage, Senegal gewinnt ganz einfach, wo Belgien das Tempo und die Physis nicht mitgehen können. Sie haben zwar mit dem Onana und sie haben auch Spieler, die Physis haben, aber ich glaube, Senegal gewinnt. Das ist, ja, vielleicht bin ich ein bisschen kritisch mit den Europäern, aber ja. Ich bin auch nicht gut im Tippspiel, von dem her ist die Tipp sicher professionell.
Also, ich kann sagen, bei mir läuft es einigermaßen. USA, Bosnien. Ein Team überzeugt, ein Team eigentlich gar nicht. Und auch wieso Bosnien dürfte eigentlich auch nicht weiter sein nach dieser Vorrunde. Kann man, glaube ich, schon so festhalten. Aber USA wird das Spiel gewinnen.
Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Angst.
Nein, also ich hoffe wirklich, die haben qualitativ, kommt das gut. Ich wollte die Amis noch weiter im Turnier haben.
Ja, ich denke auch.
Der Turnierbaum ist von den Amis nicht so schlecht.
Nein, der ist super sogar. Ich wollte sie dann auch so lange wie möglich dabei haben. Aber in Bosnien sind abgezockt, erfahren, beißen, kratzen und die Amis der Druck. Ich gehe für Bosnien hier, sorry. Spanien-Österreich ist... Wobei, ey, die Spanier, sie sterben wieder in Schönheit. Eine Million Pässe ohne Tor gefahren. Also, sie haben den Lamine Yamal. Und der Lamine Yamal ist der Lamine Yamal, ist der Lamine Yamal. Ist der wahrscheinlich der beste Individualist, den es gibt. Und wenn er halbwegs fit ist. Aber die gefallen mir nicht, wie sie shooten. Und sie sterben in Schönheit. Und die Österreicher sind jetzt natürlich aufgepurscht. Sie spielen mit unglaublich viel Feuer. Und haben auch gute Einzelspieler. Ich meine, wir reden von Bayern München spielen, von Leipzig spielen, von Dortmund spielen. Das ist ja Real Madrid Spieler, der vielleicht ein bisschen die Jahre sind, aber das ist keine so schlechte Mannschaft. Enger Match, enger als alle erwartet. Spanien gewinnt.
Ja, ich mal gewinnt am Schluss. Ja.
Gut.
Er macht den Unterschied.
Du darfst Freitag spielen oder Donnerstag spielen.
Portugal, Kroatien. Portugal, Kroatien, ganz schlechtes Turnier bis jetzt. Auch jetzt das letzte Spiel, was sich gegen Ghana durchgemogelt haben. Die Spieler sind in die Jahre gekommen, das merkt man auch. Die Magie fehlt. Ich weiß auch nicht, was der Trainer da amigs rumbastelt in der Aufstellung, ehrlich gesagt. Matanovic, der so eine riesen Saison gespielt hat bei Freiburg, der muss jetzt einfach in die Aufstellung rein. Kommt immer erst als Joker rein. Portugal, ja, CR7, brisant. Wir müssen CR7 nochmal genauer anschauen, werden wir jetzt nicht heute machen, aber wenn es rausfliegen, kann man sicher darüber reden und wenn es weiterkommen, kann man sicher auch nochmal darüber reden. Aber ich glaube, dass Portugal das Ding schaukelt.
Ja, aber weißt du, ja, das ist einfach kein 16. Finale. Es tut mega weh, wenn er Australien, Ägypten gleichzeitig ist oder gestern Südafrika, Kanada. Und dann ist Portugal quasi für mich. Ich sehe Kroaten besser als du. Weißt du, es ist ja jedem Turnier, sagt man ja das. Und am Schluss, dass irgendeine WM, Halbfinale oder Finale. Es ist logisch, sie sind älter geworden, aber sie wissen, wie man gross ist. Hey, vergiss nicht, sie sind in der letzten WM im Halbfinale und Finale. Also, sie wissen, um was das geht. Sie haben auch jünger, der Sucic, nicht wo er bei Inter spielt, aber er spielt super im Mittelfeld. Das ist sehr. Also, ich habe ein bisschen Angst um Portugal, vor allem der Ronaldo. Wir können schon noch mal länger darüber reden. Vielleicht kommt Donnerstag noch schnell kurz. Das ist ja von der Zeit her dann möglich, vor dem Schweizspiel. Ja, ich muss mich erinnern, EM16 übrigens, sind wir in Saint-Étienne gewesen, wo die Schweiz gegen Polen die Penalty-Schiessen verloren hat. Haben wir mit einem geschätzten Kollegen von dir. Legendäre Geschichte, erzähl dir vielleicht mal, was wir für eine Wohnung hatten, nahe am Stadion, damit er schnell können, im Haus sein konnte. Und dort war Portugal-Kroatien gewesen. Nachher geht anschliessend und ich hatte natürlich schon dann ein Herz für Portugal gehabt. Und die haben also eine Verlängerung und ich glaube in 120. Minute Quaresma, vergessen nachzuschauen. Also dort dachte ich, warum spielen die so früh gegeneinander? Das tut mir weh, dass einer muss ausscheiden im 16. auf jeden Fall von zwei so grossen, stolzen, tollen Fußballnationen. Ich werde nicht gegen Portugal setzen, aber es wird da kann es Penalty schiessen geben.
Schweiz-Algerien. Mein Herz sagt Schweiz, mein Kopf sagt Algerien. Da ich aber aus Prinzip nicht gegen die Schweiz tippe, setze ich auf die Schweiz setzen.
Ja, ich kann ja jetzt auch nicht gegen die Schweiz setzen. Wenn ich jetzt, ich weiß auch nicht, man muss ja aufpassen mit Beträgen, aber wenn ich jetzt wirklich einen signifikant höheren Betrag müsste setzen oder ich weiss doch auch nicht, irgendetwas, was mir wichtig ist, ich würde wahrscheinlich auf Algerien setzen. Aber ja, die Schweiz macht es.
Aber Schweiz, kommt Schweiz.
Ja, so gut.
Australien, Ägypten.
Ja,
also Rafinha, Rakunda gegen Salah, könnte man sagen, Ballon d'Or Duell natürlich. Vlessori, Rakunda, XGC. Wenn er dann spielen darf, ist der Einzige, der dort bei Argentinien noch irgendetwas kann, wenigstens mal reissen, wenn er mal einmal durchkommt und den richtigen Entscheid trifft. Aber ja, Ägypten wird das machen.
Schön. Argentinien kann werden. Ja, da geht es 18,5 Quote.
Ja.
Meinung, ja.
Also ich sage so, wenn man jetzt da, wenn das jetzt ein Halbfinale wäre und im Tippspiel würdest du egal, dass ich unbedingt noch Punkte gut machen muss auf den Erstplatzierten, würde ich jetzt einfach da auf Kap Verde tippen, so in der Hoffnung, dass ich irgendwie durchmogelt. Aber es können nicht so zu viel spielen, ich bin noch einigermaßen gut dabei in dem Tippspiel, darum würde ich auf Argentinien gehen.
Ja, logisch. Und Kolumbien-Ghana geht wahrscheinlich auch 90% von der Menschheit auf Kolumbien. Aber Ghana, auch hier, die sind griffig, die sind richtig unangenehm zu bespielen und könnte enger werden als Kolumbianer, wo wir sehr gute Eindruck hingeln. Wo übrigens eben einerseits gut organisiert sind, wirklich gute Innenverteidiger, auch Erfahrung haben, ein spielstarkes Mittelfeld. Und vorne muss ich dir auch nicht sagen, was sie für einen Spieler haben, der bei einem grossen Club in Europa.
Unfassbar.
Der Keib ist einfach gut, ist ein guter Fußballspieler, der Diaz. Und ja, die können
das dort ist so ein Spieler, das ist so ein Spieler, wo in einem Team, wo ganz klar unterlegen ist, irgendwie einmal kannst anspielen und er lässt irgendwie 5 Leute stehen, macht eine riesige Einzelaktion, schießt die 1 und in Führung und dann kommen sie weiter. Das Team ist aber nicht so schlecht, dass sie so unterlegen sind. Sonst nicht. Aber der macht nicht, also Kolumbien wird ja der Gegner von der Schweiz sein, wenn sie wieder weiterkommen. Also viel Spaß dann mit dem Luca Jacques gegen oder Denis Zakaria oder Silva Wittmer gegen Luis Diaz auf. Das wird ein richtiger Tanz.
Ja, und Kolumbien-Argentinien wäre natürlich ein sensationeller Viertelfinale. Aber wir schauen jetzt nicht zu weit vor. Ich muss dir aber etwas fragen. Spiel der Woche tun wir am Donnerstag vielleicht noch schnell beleuchten. Aber würdest du den Ronaldo einsetzen jetzt gegen Kroatien als Nationaltrainer von Portugal?
Ja. Und meine Antwort ist relativ deutlich, weil wer haben sonst im Sturm?
Ja, der Ramos, der jetzt für 74 ja. Millionen zu ja. Milan ist. Aber also, ja.
Wie jemand, der bei PSG bei jedem wichtigen Spiel 90 Minuten auf der Bank hockt, wie jemand 74 Millionen kosten, mir ist das durchaus bewusst, dass er ein guter Stürmer ist und voll Potenzial hat. Ich meine, die Schweiz kennt den Ramos sehr gut vom letzten WM, aber also der ist stagniert.
Ja, logisch.
Und der Wechsel tut ihm vielleicht gut. Er hat auch seinen Einsatz gehabt natürlich mit PSG, aber jedes wichtige Spiel ist auf der Bank gewesen, hat keine Minute gespielt. Und das ist nicht so, dass dort auf der Bank ein riesen Supertalent dahinter ist, wo man sagen muss, der muss jetzt spielen lassen. Ich würde den anderen Leuten ehrlich gesagt, wie wenn Neves nicht kann spielen, also der Juan Neves, das ist meine eine Frage, die ich da mir in rumstellen. Das finde ich eher schlimmer.
Weißt du, es ist ja eine hypothetische Diskussion. Oder Ronaldo wird spielen. Das ist ja keine Diskussion. Der Trainer hat sich mit ihm verbündet und er ist schon sehr schwierig, manchmal seine Leistungen. Aber es ist der Ronaldo und du könntest, wenn er nicht dabei wäre, hypothetische Diskussion, nicht mal dabei wäre, also wenn er auf der Bank ist, eben schon wieder, könntest du vielleicht mit diesen Spielern ein anderes System spielen. Ich meine, Leao ist so schnell. Du könntest im Mittelfeld einen mehr einbauen, vorne, Doppelspitze mit ja, Leao Ramos, wie auch immer, Leao Neto, Leao João Félix, vielleicht gar keine Rolle. Der Speed von Leao. Ronaldo ist schon sehr teilnahmslos, fast ein bisschen tragisch teilweise. Macht nichts defensiv, macht der Messi auch nicht. Es ist die Durchschnittsgeschwindigkeit von Messi, 4,3 Stundenkilometer. Aber der Messi hat halt nicht die Momente, hat das Genie, das der Ronaldo nicht hat. Und es tut ein bisschen weh, ihm zuzuschauen, jetzt im dritten Match wieder gegen Kolumbien. Also eine katastrophale Leistung, meiner Meinung nach. Aber es ist Ronaldo und der Final Messi gegen Ronaldo ist ja jetzt theoretisch möglich. Wird auch nicht so weit kommen, aber immerhin, das wäre sonst der Viertelfinale in Kansas City gewesen, wenn sie wären Gruppensieger geworden. Aber Portugiesen müssen jetzt zuerst mal Kroaten schlagen, das wird nicht einfach.
So ist es. So, gut. Femu, noch kurz, was müssen wir noch diskutieren? Haben wir noch etwas zu werben?
Der Rangnick, ich will zum Rangnick den Take aufnehmen, wird uns weiterfragen, weil er hat ja sehr kritisch sich zum VAR geäussert und sogar eigentlich ist ihm nicht mal VAR gegangen, sondern er behauptet, die grossen Nationen werden bevorteilt, wenn Deutschland geht und so. Sehr unsouverän hat es mich gedacht von ihm. Ich meine, man kann über jede Entscheidung diskutieren und ich finde, oh, jetzt eben das Kolumbien-Goal, das ist unglaublich, oder dass es 5 Minuten gibt im Ghana-Goal.
Das wird das Iran. Also gerade im Iran ist das Gleiche.
Iran ist genau.
Abseits.
Unglaublich bitter, Iran. Aber da daraus raus zu schliessen, dass die grossen Nationen bevorteilt werden, also das ich weiß nicht. Hast du es mitbekommen? Das hat mich relativ wild gedünkt vom Rang.
Ja, das ist halt einfach so aussetzen, wo halt gewisse Trainer haben. Also das kann man nicht viel Wert aufgeben, finde ich jetzt.
Gut, haben wir das abgehandelt. Ja, was hast du noch wollen? Ausland Fußball Super League?
Ja, Super League einfach nur Thun verliert. Das ist ein Breaking, aber relativ kurz vor der Aufnahme. Thun verliert den Leistungsträger, der Nächste.
Mhm.
Der Meichtri wechselt nach Informationen von Sky zu Genua.
Mhm.
Vertrag bis 2031 unterschrieben. Mal schauen, wie er sich dort umsetzt und was Thun jetzt macht. Ich meine, es war doch der Spieler, der sonst am meisten Geld können einnehmen.
Ja, und der Rasso, der geht zu Panathinaikos vermutlich. Ja. Beide etwa 3,5 Millionen, gibt 7-8 Millionen insgesamt Einnahmen. Es ist das erwartet, das passiert, was alle erwartet haben. Und Thun wird ja jetzt nicht 8 Millionen investieren auf dem Transfermarkt. Ich finde wirklich, so naiv wie es tönt, ist mir jetzt gleich, ob es naiv ist, der Meichtri macht einen Fehler. Serie A ist so taktisch. Die brauchen ein halbes Jahr. Selbst Top-Stürmer, Top-Offensivspieler brauchen ein halbes Jahr, für sich auf den Fußball einzulassen in Italien. Eigentlich hätte er müssen bleiben. Unrealistisch, ich weiss. Aber wenn, dann muss er zu einem Club. Ich sage jetzt auch Basel oder IB oder ja, wo, der ist noch so roh und so jung. Und er ist ein riesen Talent, natürlich. Aber wer wartet in Genua und in Serie A auf einen Meichtri vom FC Thun? Also das finde ich ein schwieriger Transfer.
Ja, ich finde das eine gute Analyse, die du gemacht hast. Basel gehe jetzt nicht mit, wenn er Chaos will. Ich meine, es ist jetzt wirklich der Club, wo jetzt gar nicht weiss, was passiert.
Das stimmt.
Darum. Und die eBay ist auch nicht gefestigt. Ich finde, das ist wie, ich habe das Gefühl, andere Spieler damals haben es einfacher gehabt, zum Sagen von einem Überraschungsteam irgendwo in der Schweiz zu wechseln, als jetzt er, weil jetzt weiss er nicht unbedingt besser. Aber du hast vollkommen recht, es wird sehr schwer. Das Gute ist, es steht kein Turnier an. Also es ist nicht so, dass er jetzt auf dem Sprung wäre zu Nazi-Kader, Nazi-WM und wächst dann da zu Genua und verspielt sich alles. Und eventuell reden wir jetzt darüber, dass er jetzt dort angeht, seine Zeit braucht und dann auf einmal in einem Jahr Stammspieler ist in der Serie A und ein Teil von der Nazi.
Mhm.
Im Hinblick auf die EM dann, 2028. Darum hat er jetzt wenigstens ein bisschen Zeit. Und dem, ja, er ist jung, er wird da, auch wenn es nicht wird klappen, er wird nicht Karriere bergab gehen.
Im Januar 27 wird der Leihweiss zu Luzern wechseln. Für die Rückrunde. Ja, wir werden es sehen. Was macht eigentlich Michi Frey? Ich habe null Informationen, nichts gelesen, nichts gehört. So eine Kategorie Ipswich Town, oder auf was läuft das raus?
Ich bin ehrlich, Fabio, mein Kopf ist schwer. Das sind nicht die Themen, die
ja, mich im Kämpfer. Jetzt habe ich gedacht, ich will noch GC, deine Laune noch ein bisschen
aufhauen. Eine Stunde und 20 Minuten.
Also, hat mich gefreut. Ich verstehe es. Erhol dich gut. Nimm es sonst halt ein Tablet. Damals machen das eigentlich mehr als mehr Schweizer. Vielleicht gar nicht so schlecht.
Sie haben 1-2, ja.
Genau. Und frei verfügbar überall. Crazy. Gut, wir hören uns. Wie gesagt, wir nehmen mehr am Donnerstagmorgen Schweizer Zeit auf, damit wir es am Donnerstag ausspielen können. Vor Schweiz-Algerien. Murat gegen Flado. Mares gegen Manzambi. Fingen wir noch. Genau. Nein, die Schweiz hat sicher den besseren Goalie. Gut.
Super. In dem Fall, ciao zusammen.
Tschüss zusammen, gute Erholung. Sven.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.